Eine kleine Ankündigung in eigener Sache. In diesem Jahr findet am 15. Mai der Deutsche Ingenieurtag des VDI in Düsseldorf statt. Gemeinsam mit euch diskutieren wir über Zukunftsthemen aus Mobilität, KI, Energie, Weiterbildung und Gesundheit. Einen Tag lang gibt es dazu jede Menge spannende Keynotes, Workshops und Paneldiskussionen. Meldet euch gerne an und diskutiert mit uns über den Technologiestandort Deutschland. Mehr Infos zum Event findet ihr in den Shownotes. Oder informiert euch direkt auf unserer Website und bei Social Media. Dort findet ihr alles zur Anmeldung und zum Programm. Wir freuen uns auf euch.
Technik aufs Ohr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute tauchen wir in die Zukunft des Bauens ein, und zwar in eine Zukunft, die nachhaltig, zirkulär und voller innovativer Ansätze steckt.
Stellt euch vor, wir könnten Gebäude wie ein Baukastensystem zusammenstecken und sie später einfach wieder auseinandernehmen, ohne Abfall und ohne Umweltbelastung. Klingt nach Science Fiction, oder? Nicht für unseren heutigen Gast. Wir sprechen mit ihm darüber, wie TrickBrick genau das möglich macht.
Ja, Levin Fricke ist unser Gast heute und er leitet bei TrickBrick die Öffentlichkeitsarbeit. Er hat Politik und Medienkommunikationswissenschaften studiert und wir sind jetzt sehr gespannt auf das Gespräch mit dir. Hallo.
Genau, ja, herzlich willkommen, Levin.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ja, mich würde sofort erstmal interessieren, wie der Name zustande gekommen ist. Also ich finde, das kann ja auch schnell mal zum Zungenbrecher werden, oder? Wie seid ihr darauf gekommen?
Ja, ist tatsächlich ein kleiner Zungenbrecher, das muss man sagen. Vor der TrickBrick AG, so wie sie heute besteht, gab es die Trick GmbH. Ziel der Trick war es damals, ein ganzheitlich nachhaltiges Gebäude zu entwickeln. In Stuttgart, genau gegenüber von unserem Büro. Und damals war der Ansatz so, der Nachhaltigkeitsbegriff, der ist ja so dreiteilig, Tri. Ja, dieses Tri soll so diese Dreiteiligkeit ein bisschen aufgreifen. Und Q, dieses Q steht für die Qualität, die man eben dann erhält beim Bauen, wenn man diese Dreiteiligkeit der Nachhaltigkeit wirklich zusammenbringen. Und so kam es zu diesem Trick. Und irgendwann kamen wir dann im weiteren Verlauf der Jahre eben auch auf dieses Holzbausystem. Das ist ja so ein bisschen wie Bricks. Auf Englisch sind es ja die Ziegelsteine eben funktioniert, nur eben aus Holz. Und dann hat man das eben zusammengebracht. Trick, Brick.
Mhm. Also.
Du hast es gerade in einem Nebensatz ja schon mal erwähnt, aber was war denn oder ist die Grundidee hinter Trick, Brick? Und wie kam es zu der Entwicklung dieses Systems?
Wir sind alle miteinander bei TrickBrick relativ naturverbundene Menschen und wir haben einfach festgestellt, gerade mit Blick auf diese Entwicklung damals bei dem Trick-Gebäude, dass wir in der Baubranche halt ein riesen Nachhaltigkeitsproblem haben und haben auch schnell erkannt, dass der Holzbau hier wirklich eine entscheidende Stellschraube ist, um nachhaltiger zu agieren im Bauen. Haben dann einen Architekten kennengelernt, den Werner, der da eben schon verschiedene Systeme, Vorgängersysteme erfunden hatte. Und haben sein Patent dann übernommen und das eben nochmal optimiert. Und die Grundidee ist eben, dass wir durch diese Kleinteiligkeit im System auf einmal viel mehr Holz in die gebaute Umwelt bringen können und das Ganze eben in einem zirkulären Produktdesign, was dann natürlich auch wieder auf die Ressourceneinsparung einzahlt. Also den Holzbau nochmal ein Stück nachhaltiger machen, als er sowieso schon ist.
Mhm. Und wie erreicht ihr das, das noch ein Stück nachhaltiger zu machen?
Das Grundprinzip, und das steht quasi über allem, ist eben diese Kleinteiligkeit. Ihr müsst euch das TrickBrick-System vorstellen als massives Holzbausystem. Also zum Schluss hat man eine wirklich massive Vollholzwand. Aber diese Vollholzwand besteht eben nicht aus großen Modulen oder großen Wandelementen, sondern einzelnen Holzbausteinen. So, das ist ja für sich schon mal eine kleinteilige Geschichte. Die mauert man dann zusammen, wie man eben mit Ziegelsteinen oder mit Kalksandstein eine Wand mauert. Und diese einzelnen Holzbausteine, die nennen wir eben Bricks. Und auch diese Bricks bestehen aus kleinen Holzelementen. Nichts Verleimtes, nichts Verklebtes. Das ist alles für sich Vollholz, aber sehr, sehr kleinteilige Holzelemente. Und diese kleinteiligen Holzelemente sind über ein dreiaxiales Verbindungssystem mit Buchenholztübeln zusammengesteckt. So entsteht dieser einzelne Holzbaustein. Der hat dann oben Noppen, unten Sacklöcher und so können die einzelnen Bricks dann eben zusammengesteckt werden. Und diese Kleinteiligkeit in den Bricks, die ist am Ende des Tages die Innovation und auch diese Verbindungsstruktur über die Dübel. Und diese Kleinteiligkeit wiederum macht es uns zum einen möglich, eben auch ein Holz niedrigerer Qualität einzusetzen. Also zum Beispiel Industrieholz, Altholz, das schon mal irgendwo verbaut war, auch Kalamitätsholz, das vielleicht irgendwie aufgrund von Borkenkäferplagen angefallen ist. Also Holz ist ganz, ganz oft in der thermischen Verwertung landet sehr schnell. Und so können wir dieses Holz eben vor dem Verbrennen retten und können es in den Bau bringen. So lagern wir CO2 ein. Und gleichzeitig ist das Produktdesign ja so, dass diese einzelnen Holzbausteine auch nur über Buchenholzdübel miteinander verbunden sind. Wir haben also keinen Mörtel, keinen Kleber, keine Schrauben. Und diese Buchenholzdübel, die können irgendwann ja wieder ausgetrieben werden. Und so können diese einzelnen Holzbausteine, die einzelnen Bricks entnommen werden. Wir nehmen die zurück als Hersteller, prüfen diese Bricks auf ihre Qualität und können sie dann eben wieder in den Neubau geben.
Was ist denn dann das Besondere von Holz als Baumaterial im Gegensatz zu Baustoffen wie zum Beispiel Ziegeln? Vielleicht ein bisschen naive Frage. Das eine ist ein Werkstoff und das andere ist ein Naturstoff, aber da gibt es bestimmt noch mehr.
Also Holz ist ein wunderbarer Baustoff, ein wunderbares Material. Einfach wenn man damit arbeitet, ist das schon eine tolle Sache. Jeder, der mal eine Baustellenbesichtigung gemacht hat von dem mineralischen Bau, Stahlbeton zum Beispiel, der kann sich ungefähr vorstellen, wie es da riecht, was man da für ein Feuchteklima hat auf der Baustelle. Da stellt der Körper einfach von alleine fest, dass das nichts Angenehmes ist, sage ich jetzt mal salopp. Und das ist auf einer Holzbaustelle schon ganz anders. Da riecht es quasi wie im Fichtenwald. Man spürt einfach als Mensch, dass das natürlicher ist, dass es das vielleicht auch sogar besser für den Menschen ist. Also das erstmal so mit Blick auf so dieses grundlegende Gefühl in der Unterscheidung zwischen Holz und eben anderen, vor allem mineralischen Baumaterialien. Jetzt sind wir aber aktuell einfach in der Situation, weltweit muss man leider einfach sagen, dass wir die Klimakrise haben. Und ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet, das Bauen ist da ein ganz, ganz großer Treiber. Wenn wir die Nutzungsphase von Gebäuden mit reinrechnen, verursacht die Baubranche ungefähr 40% der weltweiten CO2-Emissionen. Wenn Beton ein Land wäre, dann wäre es auf Platz 3 der weltweiten CO2-Emittenten. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Und da bietet der Holzbau natürlich eine ganz charmante Lösung, weil in der Herstellung des Materials kein CO2 freigesetzt wird. Ganz im Gegenteil. Wir brauchen quasi gar keine Fabrik, sondern das macht der Wald. Und über die Photosynthese schaffen es die Bäume, Kohlenstoff in ihrem Holz einzulagern aus dem CO2. Also CO2 in dem Holz schlussendlich zu binden. Und wenn wir dieses Holz dann nehmen und in der gebauten Umwelt einsetzen als Baumaterial und auch lange dann in diesem technischen Kreislauf halten, dann werden unsere Städte, unsere Gemeinden große CO2 senken. Und das ist ein unglaubliches Potenzial, das wir hier noch entfalten können, um im Kampf gegen die Klimakrise wirklich was Gutes zu tun.
Mich würde jetzt mal direkt so die Zielgruppe von euch interessieren. Also was heißt das zum Beispiel für Privatleute, die ein Holzhaus bauen wollen oder vielleicht auch für andere Kunden, die ihr habt? Wie sieht da so euer Spektrum aus?
Unser Spektrum ist da relativ breit gefächert. Jetzt sind wir ein junges Unternehmen und jeder hat natürlich mal klein angefangen. Deswegen erschließt sich, dass jetzt die ersten Projekte erstmal irgendwelche Anbauten waren. Dann ist ja auch schon ein 2,5-geschossiges Wohngebäude entstanden. Aktuell läuft der Bau von einem großen Supermarkt. Aber unser Zielmarkt, und da können wir aus verschiedenen Perspektiven mit TrickBrick auch wunderbar hin, sei es jetzt die statische Perspektive oder eben auch, sag ich mal, das Preis-Leistungs-Verhältnis, ist ganz klar der mehrgeschossige Wohnungsbau. Die ja schon vor einer Weile gescheiterte Bundesregierung hatte irgendwann ja mal das Ziel, 400.000 Wohnungen zu bauen. Ich glaube, die Hälfte hat man gut geschafft. Aber dieses Ziel, nur weil man es nicht geschafft hat, ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Wir brauchen mehr Wohnraum in Deutschland, damit auch die soziale Frage des Wohnens vernünftig gelöst werden kann. Aber klar ist auch, dass wir diesen Wohnraum ökologisch sinnvoll erschaffen müssen, um eben vorhin angesprochene Probleme vernünftig auflösen zu können. Und das ist dieser Beitrag, den wir mit TrickBrick auch leisten können.
Über die Nachhaltigkeit eurer Baulösung haben wir ja schon ein bisschen gesprochen, kannst du aber gerne nochmal vertiefen. Aber ich würde auch gerne wissen, welche Vorteile diese Bauweise für Bewohner dieser Häuser hat. Also abgesehen davon von dem, Look and Feel, dass es schön ist zu sehen und schön ist zu riechen. Da gibt es bestimmt noch andere Vorteile.
Den Nachhaltigkeitsaspekt, den haben wir jetzt sehr, sehr grundlegend besprochen. Ich gebe mal noch eine ganz konkrete Zahl mit. Wir sind hier ja auch in einem sehr techniklastigen Podcast, da macht das, glaube ich, nichts. Wir haben eine EPD, eine sogenannte Umweltproduktdeklaration, Environmental Product Declaration, deswegen EPD. Die ist drittverifiziert, da sind wir jetzt in der letzten Phase der Verifizierung. Und da sind wir eben jetzt an dem Ergebnis angekommen, dass ein Quadratmeter Wandfläche, TrickBrick, 180 Kilogramm CO2 einlagert. Und da ist die Logistik, da ist der Aufbau schon abgezogen. Ja, das ist wirklich der Quadratmeter Wandfläche Wand, den ihr auf der Baustelle seht. Da stecken 180 Kilogramm CO2 drin. Wenn man diesen selben Quadratmeter Wandfläche mineralisch herstellt, dann emittiert man sicherlich irgendwas zwischen 30 und 60 Kilogramm, je nachdem, was für ein mineralisches Baumaterial man da schlussendlich einsetzt. Also ein Delta von deutlich über 200 Kilogramm auf einen Quadratmeter Wandfläche. Und wenn man das jetzt mal auf ein ganzes Gebäude hochrechnet oder auf ein Quartier oder eine Stadt, dann sieht man, glaube ich, sehr, sehr schnell, was für ein gigantisches Potenzial wir mit Blick auf die Nachhaltigkeit und vor allem die Emissionen da haben, wenn wir eben mehr mit Trick Brick zum Beispiel bauen. Der zweite Teil der Frage war ja der Vorteil für die Bewohnerinnen und Bewohner, die schlussendlich in die Gebäude einziehen. Und da habe ich ja auch schon durchklingen lassen, dass man diese Vorteile schon merkt, wenn man sich allein auf der Baustelle befindet. Das habe ich selber schon ganz oft erlebt, dass man eben quasi, ja, dass man das riecht, dass man eben nicht diese Feuchtigkeit in der Baustelle hat. Und dazu gibt es auch jede Menge Studien, die ganz klar zeigen, dass der Holzbau für den Körper einfach besser ist. Ich mache salopp immer den Vergleich, das ist ungefähr so, wie wenn man vor einem normalen Heizkörper steht, das wäre quasi das mineralische Bauen, oder eben vor einem schönen Kamin, wo die Wärme einfach strahlt auf einen, das wäre in dem Vergleich dann eben der Holzbau. Es gibt zum Beispiel eine Studie, um das mal konkreter zu machen, die das Stresslevel verglichen hat zwischen Schülerinnen und Schülern in einem Holzschulgebäude und Schülerinnen und Schülern in einem Schulgebäude, das mineralisch gebaut wurde. Und das Stresslevel wurde da über die Herzfrequenz gemessen und es hat sich einfach gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler in diesem Holzgebäude über einen kompletten Schultag 5000 Herzschläge weniger hatten als Stresslevel, als eben diese Schülerinnen und Schüler in diesem mineralisch gebauten Gebäude. Mhm. Wenn wir das mal angucken auf einer anderen Ebene, nämlich zum Beispiel das Auslösen von Allergien, dann konnten wir selber bei einem Gebäude zertifiziert schon zeigen, dass es eben ein allergiefreundlicher Bau ist, wenn man das in Massivholzbauweise umsetzt. Also es gibt verschiedene Punkte, die ganz klar zeigen, das Leben in einem Holzhaus, das ist deutlich gesünder als in einem mineralischen Bau. Und da muss man auch wissen, dass wir als Menschen deutlich über 90% unserer Lebenszeit in geschlossenen Räumen verbringen.
Hm. Ja, das ist wahr. Viel. Das ist immer,
also
ja,
nicht, gut, viel, nicht ne? nur gut für die ja. Menschen, sondern auch gut fürs Klima. Also doppelt gut.
Ja. Ja, mit welchen Herausforderungen habt ihr denn noch so zu kämpfen? Gibt es etwas in der Herstellung, was auch immer, an der Beschaffung des Materials, wo ihr jetzt sagt, das ist jetzt aktuell noch eine Challenge für uns?
Als junges Unternehmen in der Baubranche gibt es natürlich viele Herausforderungen, vor denen man steht. Eine, die sicherlich sehr konkret ist, die kann ich hier mal aufzeigen. Wir sind am Ende des Tages ein Baustoffhersteller. Das bedeutet, wir kaufen Holz. Mit Robotern fertigen wir da eben diese Holzbausteine draus und dann verkaufen wir diese Holzbausteine wieder. Das ist sehr, sehr simpel unser Business Case. Jetzt ist es ja aber so, dass Gebäude auch gebaut werden müssen. Sprich, wir brauchen Baufirmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und diese Baufirmen bieten ja dann ganz oft den Kunden einen Gesamtpreis für dieses Gebäude an. Da gibt es natürlich im Bau noch ganz, ganz viele andere Varianten, wie das laufen kann. Aber das ist jetzt mal so der einfachste Case. Und jetzt haben wir verschiedene Dynamiken. Entweder diese Baufirmen sagen, oh, da haben wir ja noch nie mitgebaut, da kennen wir uns gar nicht aus, da müssen wir ganz, ganz vorsichtig kalkulieren und planen uns Sicherheiten rein und machen und tun. Und dann kommen oft in irgendwelchen Ausschreibungsverfahren Preise zustande, die dann bei dem Kunden abgegeben werden, die nichts mit der Realität zu tun haben, die dann auch faktisch zu teuer sind. Das ist eine Herausforderung. Oder smarter Bauunternehmer sagt sich, ui, das ist ein ganz neues, innovatives Produkt, die sind total viel in Medien, in tollen Podcasts. Jemand, der das haben will, der ist da sicherlich bereit, deutlich mehr für zu bezahlen und macht das Angebot dementsprechend teurer. Ja. Und das sind beides Dynamiken, die sind für uns natürlich nicht toll. Im Regelfall ist es ja so, dass der Kunde schlussendlich, sagen wir mal, der Projektentwickler oder die kommunale Wohnungsbaugesellschaft oder vielleicht auch der private Kunde oder die private Kundin, die wollen Trick Brick haben. Dann setzt man sich eben gemeinschaftlich mit dem Bauunternehmer auseinander. Und dann kann es zu diesen Dynamiken kommen. Also das ist sicherlich eine Herausforderung. Ich möchte aber direkt auch die Lösung mitbringen. Man muss da einfach gemeinschaftlich drauf gucken, auf diese Angebote, die erstellt werden, wenn es denn möglich ist im Rahmen der Vergabegeschichten, und einfach ein ehrliches Angebot machen. Und dann kommt es im Regelfall dann auch wirklich zu einer Beauftragung, weil man hat ja auch doch Konkurrenz und deswegen macht es meistens keinen Sinn, da ein viel zu teures Angebot einzureichen, das eben nichts mit der Realität zu tun hat. Aber wir mussten das einfach schon mehrfach erleben, dass da zu teure Angebote entstanden sind. Und das ist sicher nicht nichts Gutes. Jetzt wieder sehr auf der Metaebene erklärt, uns an einem konkreten Beispiel festzumachen. Wir haben zum Beispiel selber mal auf einer Baustelle gestoppt, ohne dass die Bauarbeiter das gemerkt haben, wie schnell entsteht denn ein Quadratmeter Wandfläche mit Trick Brick. 2 Minuten teilweise, ja, je nachdem, meistens 3, 4, aber also wirklich eine einstellige Minutenzahl. Und wir haben Angebote gesehen, da haben Bauunternehmer mit 20 Minuten pro Quadratmeter Wandfläche gerechnet. So. Und dass dann natürlich Zahlen zum Schluss rauskommen, die nichts mit der Realität zu tun haben, das ist klar. Und dementsprechend brauchen wir da einfach vernünftige Angebote, die von allen Partnern auch mitgetragen werden können und wo jeder auch, sage ich mal, fair behandelt wird.
Okay, das provoziert natürlich bei mir die Frage, wie kriegt ihr das denn in den Griff? Ihr müsst ja irgendwie jemanden haben, der diese Arbeiten für euch ausführt, es sei denn, ihr baut euch noch ein zweites Standbein auf und sagt, wir machen eine eigene Baufirma auch noch.
Als junges Unternehmen kann man sich natürlich nicht einfach darauf ausruhen, wenn man jetzt ein Bauprodukt herstellt, dass man einfach nur sagt, wir stellen dieses Produkt her, lasst uns mit allen anderen Fragen in Ruhe. Ja. Dementsprechend haben wir natürlich zum einen ein ganz, ganz tolles Partnernetzwerk an wirklich allen am Bau Beteiligten, die man sich so vorstellen kann, seien es Brandschützer, Fachplaner, Statiker, Architekten, Bauunternehmer und so weiter. Die empfehlen wir natürlich auch immer gern. Inzwischen können wir da wirklich deutschlandweit auch ganz gute Empfehlungen machen. Aber es kommt ja trotzdem ganz häufig vor, dass man zum Beispiel als Kunde, gerade im Profibereich, einfach eine Baufirma hat, mit der man seit 10, 20 Jahren vertrauensvoll zusammenarbeitet, dann ist das für uns natürlich erstmal ein neuer Partner, mit dem wir uns da auseinandersetzen. Und da ist dann eben diese offene Kommunikation wichtig und eben das Erstellen von vernünftigen Angeboten. Sonst kommt es da eben zum Schluss nicht zu einem Trick-Brick-Bau. Mhm. Das hat bis dato häufig gut geklappt, aber es gab halt auch schon die Situation, wo es die Herausforderung war.
Faulhaber, seit 1947 Ihr Spezialist für Miniatur- und Mikroantriebssysteme. Präzision, Zuverlässigkeit und Qualität auf kleinstem Raum. Perfekt für Automatisierung, Robotik, Luft- und Raumfahrt, Optik sowie Medizin. Mit dem weltweit größten Produktportfolio sowie Standorten und Partnern in über 30 Ländern sind wir immer nah an Ihren Anforderungen. Faulhaber, für Antriebslösungen, die begeistern. Ja, ich würde dann direkt mal nachfragen, was so für Leute bei euch arbeiten. Also wie sieht so eure Struktur da aus? Was braucht ihr für Leute vom Markt, um da auch zu wachsen dann?
Wir sind natürlich, habe ich ja vorhin schon gesagt, erstmal als Unternehmer, die es gegründet haben, also allen voran unser Vorstand Maximilian Wörner. Habe ich ja schon gesagt, ganz naturverbundene Menschen, aber originär nicht vom Bau. Man hat sich natürlich über die Jahre in den Bau reingefuchst, aber wie das in so vielen Bereichen, gerade bei Neugründungen und jungen Unternehmen ist, ist da erstmal das Unternehmertum, das im Vordergrund steht. Aber dann hat man die Expertise natürlich im Team, in den Bereichen, die man dann eben dazu holt. Ich zum Beispiel bin ja jetzt hier eher für die Kommunikation zuständig, deswegen ist da auch mein Ausbildungshintergrund. Ich habe die glückliche Situation, dass ich familiär bedingt Hintergrund im Bau habe und deswegen mein kommunikatives Geschick mit den Bauthemen verbinden kann. Aber es ist ja auch ganz klar, du brauchst die Bauingenieure im Team, du brauchst die Leute, die Ahnung von Robotik haben, du brauchst die Leute, die einfach einen vernünftigen Sales-Prozess hochziehen können oder auch die Buchhaltung vernünftig machen. Und je nachdem, wie da in der Unternehmensentwicklung der Need ist, stellen wir die Leute eben ein. Deswegen, wenn ihr gute Vertriebler kennt, das sind wir auf jeden Fall.
Gucken mal so in unserem Repertoire.
Ja. Ist bei Ingenieuren auch nicht gerade so ein einfaches Thema. Die sind nicht immer vertriebsorientiert. Ja. Aber ich hätte noch eine kleine Nebenfrage, weil das immer wieder mal schon gefallen ist mit den Bricks. Wie werden die denn hergestellt? Du hast gesagt, Roboter bauen die zusammen. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Kommt da, ich sag mal, Rohholz bei euch an und dann?
Die Vision ist, skizziere jetzt mal einfach quasi das Endziel von unserer Produktion. Eine dezentrale, könnte man Microfactory nennen, die aus 3 containergroßen Zellen besteht. Es ist wichtig, dass die Container groß sind, weil dann kann man die ohne irgendwelche Sondergenehmigungen sehr, sehr unkompliziert verschiffen und auch bei Partnern aufbauen. Mhm. Und diese 3 Container in Reihe geschaltet sind eine Vollautomation. Das bedeutet, ein Mitarbeiter schiebt auf der einen Seite einen Holzbalken in diese Anlage rein und auf der anderen Seite der Anlage kommen auf Paletten fertig verladen die Bricks raus. So, das Ganze funktioniert mit Robotik und durch die Robotik ist es eben eine super Sache, weil man dann zum Beispiel auch in den Durchmessern der Kanthölzer variieren kann, also zum Beispiel unser WS-15-System Bandstärke 15 cm herstellen kann, aber zum Beispiel auch unser WS-30-System oder unser WS-25-System. Mhm. In Tübingen, in unserem Stammwerk, wo wir aktuell produzieren, haben wir einen Großteil dieser Anlage so schon aufgebaut. Wir sind aktuell in einer Finanzierungsrunde, um diese Komplettanlage, also die Vollautomation, wirklich dann herstellen zu können. Das ist alles schon fertig geplant mit einem schwäbischen Maschinenbauunternehmen und der Firma KUKA selber, die uns da, was die Robotik angeht,
ja, unterstützt. Die kennen wir doch auch.
Die sind bekannt, ja.
Genau. Und diese Anlage in der Vollautomation, wie ich das schon angedeutet habe, hat eben den Vorteil, dass sie zum einen sehr, sehr leicht verschiffbar ist und zum anderen kann sie nahtlos an den Produktionsprozess eines jeden Sägewerks, einer jeden größeren Schreinerei, eines jeden größeren Abbundzentrums angeschlossen werden. Und so können wir dann regional Ressourcenaufkommen ausnutzen und dann auch regional die Baustellen eben wieder mit den Bricks beliefern.
Das heißt eigentlich auch theoretisch, wenn ihr mal eine Großbaustelle habt, könnt ihr die Bricks auch auf der Baustelle produzieren, oder?
Es vielleicht in der Zukunft, also wenn es wirklich, wenn wir jetzt über Quartiere reden, ja, die entstehen, eine denkbare Option. Ehrlicherweise, das, sag ich mal, unmittelbare Ziel ist es nicht. Ja, unser Ziel ist es, bis 2027, 30 von diesen Produktionsstraßen am Laufen zu haben, deutschlandweit. Und damit sagen wir, können wir dann wirklich über komplett Deutschland hinweg und dann perspektivisch natürlich auch darüber hinaus eben regional wirtschaften, was in der Baubranche so, vor allem im Holzbau, in der Form nicht darstellbar ist bis dato.
Okay, prima.
Ja, wie blickt ihr denn so generell auf die Bauindustrie? Also man hört ja, wie wir schon auch eingangs sagten, oft eher von dem Wohnungsmangel und dass ja Bauten vielleicht gar nicht mehr fertiggestellt werden.
Vorschriften,
Bürokratie. Dann hat man einen anderen Zweig, klimaneutral bauen. Wie nimmst du das hier so generell wahr? Was entwickelt sich da? Was müsste sich vielleicht auch ein bisschen mehr entwickeln und so weiter?
Den ökologischen Aspekt haben wir jetzt eingangs, glaube ich, schon hinreichend diskutiert. Also da haben wir ein gigantisches Problem und da sind wir mit TrickBrick ein Baustein in dieser Lösung. Aber diese Bauwende, so kann man diesen Begriff ja nennen, der drüber schwebt, die vollzogen werden muss hin zum nachhaltigen Bauen, die ist im besten Fall gerade erst am Beginnen. Und da braucht es natürlich auch noch ganz viele andere Produkte und Prozesse, die das eben ermöglichen. Wie gesagt, wir mit TrickBrick sind da ein Teil davon. Den ganzen Aspekt Logistik haben wir jetzt noch nicht hinreichend besprochen aus meiner Sicht. Ich habe erklärt, dass wir das dezentral machen wollen, aber ich habe noch nicht so richtig erklärt, wie es bis dato eigentlich oft läuft und warum dieser dezentrale Ansatz so wichtig ist beim Bauen. Man muss sich vorstellen, nehmen wir mal das Beispiel Berlin, da sitze ich ja selber. Wir haben hier eine Baustelle in Berlin, zum Beispiel das Tegel-Projekt. Da entsteht eines der größten Holzbauquartiere Europas. Und für dieses Tegel-Projekt habe ich selber eine Studie mit vorstellen dürfen, beauftragt von der Tegel-Projekt GmbH bei der Technischen Universität Berlin, die eben erforschen sollte, was ist denn die nachhaltigste Option für den Rohbau für dieses Quartiervorhaben. Und diese Studie kam klar zu dem Ergebnis, es ist der Massivholzbau, aber wirklich nur unter der Prämisse, dass wir eine Wertschöpfung haben, die in einem Umkreis von 150 Kilometern stattfindet. So, jetzt haben wir um Berlin herum Brandenburg mit sehr, sehr, sehr weitreichenden Kiefernbeständen, die man wunderbar verbauen könnte. Aber es ist natürlich nicht zielführend, wenn man jetzt in Brandenburg einen Baum fällt, diesen Baum gefällt, wie er dann ist, nach Österreich zum Beispiel fährt, da ein Bauprodukt daraus fertigt, weiß ich nicht, eine CLT-Decke zum Beispiel, und diese CLT-Decke dann wieder von Österreich nach Berlin auf die Baustelle fährt. Diese ganzen tollen Vorteile, die der Holzbau mit Blick auf die Nachhaltigkeit mit sich bringt, die fährt man sich dann buchstäblich kaputt auf der Autobahn. Dementsprechend ist es eben genau wichtig, diesen dezentralen Ansatz zu fahren, also es möglich zu machen, Baumaterial innerhalb dieser 150 Kilometer herzustellen mit den Ressourcen, die aus diesen Umkreis kommen und dann eben auch eine Baustelle zu beliefern, die innerhalb von diesem Umkreis liegt. Und das ermöglichen wir mit TrickBrick und das gibt es in der Form, vor allem beim Holzbau, so meines Wissens mit Blick auf zirkuläre Produkte noch nicht.
Gut, dann kommen wir nochmal zum Thema Bauprojekte. Was steht denn da bei euch jetzt alles in der nächsten Zeit an? Ich meine, du hast gerade gesagt, bis 2027 wollt ihr da und dahin. Was steht denn jetzt als nächstes bei euch vor der Tür sozusagen?
Erzähle ich gern. Vielleicht vorher noch mal ein, zwei Worte dazu, was alles schon geschehen ist, damit das die Zuhörerinnen und Zuhörer auch besser einordnen können.
Ja.
Man muss sich vorstellen, in der Baubranche dauert es mitunter mehrere Jahre, bis man eine bauaufsichtliche Zulassung hat. Und erst dann kann man ja wirklich sinnvoll sein Bauprodukt vertreiben. Und jetzt wissen wir alle, wie lange Bauprojekte mitunter dauern, bis dann, sag ich mal, die erste Bestellung kommt und bis dann das Baumaterial wirklich geliefert wird und die erste Rechnung bezahlt wird. Da gehen ja nochmal Jahre ins Land. TrickBrick wurde 2021 im Herbst gegründet und wir haben inzwischen über 10 Projekte, die schon gelaufen sind. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt, natürlich viele so kleinere Sachen am Anfang, Anbauten, kleine Garagen, hier und da mal eine Gartenhütte. Aber dann eben 2023 schon ein mehrgeschossiges Wohngebäude mit immerhin 2,5 Geschossen. Alles bauaufsichtlich zugelassen. Ja. Mhm. Und dann eben jetzt 2024 begonnen, ein Supermarkt, ein Edeka-Supermarkt in Braunschweig mit über 1.100 Quadratmeter Fläche. Da sind 11.000 Bricks verbaut. Das Richtfest war im November 2024. Der wird jetzt vermutlich im Mai eröffnet. Und man muss sich vorstellen, diese 11.000 Bricks, wenn man das jetzt mit der EPD umrechnet, dann sind wir bei fast 200.000 Kilogramm CO2, die nur in den Wänden eingelagert sind. Das muss man sich mal vorstellen. Also für die Baubranche sind wir da mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Das ist so was bis dato lief. Und natürlich stehen ganz viele weitere spannende Projekte an. Eins, von dem ich sicherlich erzählen kann, ist ein Mehrfamilienhaus in Tübingen, das jetzt entsteht. Da geht's, wenn ich richtig informiert bin, im April los. Da freuen wir uns natürlich ganz arg drauf. Wir haben verschiedene wirklich Quartiersanfragen, wo auch Architekturbüros Wettbewerbe gewinnen, weil sie diese Wettbewerbe mit TrickBrick planen. Also es ist ganz spannend zu erleben, was da alles passiert aktuell. Deswegen ist unser Fokus ganz klar, die Produktion so schnell wie möglich hochzufahren, damit wir diesen ganzen Anfragen gerecht werden können.
Das ist ja eine schöne Situation.
Ja, aber das ist ja, ich wollte gerade sagen, wunderbar. Das klingt doch positiv.
Also ehrlicherweise, Levin, ich bin ein bisschen verwundert, dass ihr das alles so super schnell hinkriegt vor dem Hintergrund dieser überbordenden Bürokratie und Reglementierungsmassen, die es gerade bei uns in Baugewerbe gibt. Wie kriegt ihr das denn hin? Ist TrickBrick denn so in Anführungsstrichen einfach und so gut und schnell zu verarbeiten, dass man da nicht 1000 Regeln wieder aufstellen muss?
Also klar haben wir in Deutschland die Situation, insbesondere beim Bau, dass wir natürlich sehr, sehr regelmütig sind. Dann kommt ja noch das ganze Thema Normung dazu. Ja. Da gibt es sicherlich viele Herausforderungen. Auch für uns als junges Unternehmen ist da viel schwierig. Grundlegend ist natürlich immer erstmal das Wichtigste, bauaufsichtlich zugelassen zu sein. Und wir sind, wie gesagt, sehr, sehr froh, dass wir da jetzt schon 2 bauaufsichtliche Zulassungen haben für 2 unterschiedliche Systeme, WS30, WS25. Aber wenn man sich da natürlich anguckt, gerade wenn es dann um die größeren Projekte geht, die uns jetzt so langsam betreffen, die Musterholzbaurichtlinie zum Beispiel sollte sicherlich weiter bearbeitet werden, auch wenn sie vor kurzem erst novelliert wurde. Aber da gibt es noch Potenzial, den Holzbau einfach auch im Vergleich zum mineralischen Bauen gleichwertig und ja, fairer zu behandeln. Da ist sicherlich Optimierungsbedarf. Ich denke auch, dass das Baugesetzbuch wirklich novelliert werden sollte. Es stand ja an, jetzt ist mit der Ampel passiert, was mit der Ampel passiert ist, und viel wurde on hold gesetzt, aber da gibt es sicherlich Bedarf, schneller zu arbeiten, auch aus legislativer Sicht. Ja, als Startup ist es nun mal so, wir haben erstmal diese kleineren Projekte gemacht, jetzt kam der Supermarkt, wo wir von der Gebäudeklasse auch nicht, sag ich mal, im ganz kritischen Bereich unterwegs waren, weil man ja nicht wirklich hochbaut. Aber wir können zum Glück auch immer ganz gut zeigen, dass es aus statischer oder aus Brandschutzsicht oft gut funktioniert. Dementsprechend gibt es da sicherlich andere Akteure, die aus sehr berechtigten Gründen größere Probleme haben, die man sich so auch nicht wünscht.
Mhm. Ja, klar. Levin, erzähl doch mal von eurem Projekt Circular Hut in Berlin-Tegel. Da ist ja schon einiges passiert, aber da soll noch mehr passieren.
In Berlin-Tegel entsteht ja, wie gesagt, eines der größten Holzbauquartiere Europas, das Schumacher-Quartier. Gleichzeitig auch ein Industriestandort, die Urban Tech Republic. Und an dieser Urban Tech Republic haben wir die Circular Hut gebaut. Das ist ein Pavillon, der die absolute Speerspitze von dem zeigt, was aktuell beim kreislaufgerechten, beim zirkulären Bauen möglich ist. Wir haben das drittverifiziert prüfen lassen, unter anderem von Madaster. Und da sind wir zu dem Ergebnis gemeinsam gekommen, dass über 90% der Materialien in diesem Pavillon wieder eingesetzt werden können in neuen Gebäuden. Über 70% der verbauten Materialien haben schon durch die Circular Hut jetzt ein zweites Leben, also hatten davor schon mal irgendeinen Verwendungszweck. Zum Beispiel eine Bodenplatte, die zu 100% aus recyceltem Glas besteht und eben nicht aus Beton. Diese Circular Hut steht jetzt schon, da haben wir Workshops drin gemacht zu zirkulärem Bauen, Veranstaltungen und so weiter. Und das Tolle ist, im Mai wird diese Circular Hut komplett rückgebaut und wird dann an einem anderen Standort auf diesem ehemaligen Flughafengelände wieder aufgebaut, auch in einer anderen Kubatur. Und somit können wir wirklich zeigen, dass das zirkuläre Bauen mit TrickBrick und tollen weiteren Anschlussprodukten heute schon funktioniert und total praxistauglich ist.
Okay, super. Danke.
Ja, also ja. Ich glaube, dass da übrigt sich fast, dass wir unsere Vision in Frage stellen, ja, weil da ist schon so viel, genau, so viel drin vorgekommen. Ja. Und ja, also super spannendes Feld auf jeden Fall. Absolut. Und danke, dass du uns da so viel berichtet hast und Einblicke gegeben hast.
Genau, also ich fand es total spannendes Thema, weil Holzbauweise, ja, hat man aber bestimmte Vorstellungen. Da steht dann die schöne,
richtig, ja,
das schöne Holzhaus, was man ab und zu mal in Wohnsiedlungen sieht. Aber diese Art von Bauweise ist natürlich brutal innovativ. Und ja, wir können euch nur Glück und Erfolg weiterhin wünschen.
Ja, weiterhin
wünschen.
Viel Erfolg.
Die Idee ist toll.
Ja, wer noch Fragen hat oder Anmerkungen, schreibt uns einfach gerne, kommentiert die Folge. Wir können das dann auch gerne weiterleiten.
Genau. Wir schauen auch gerne in unsere Shownotes. Da sind absolut noch ein paar interessante Links drin über TrickBrick und alles, was wir heute noch nicht gehört haben vielleicht oder nochmal zum Vertiefen. Und wenn ihr eine gute Idee habt für ein Thema, dann schreibt
dann
uns bitte
euch
über podcast@vde.
So sieht's aus. Dann, genau. Dankeschön.
Levin, vielen Dank für deine Zeit und für den Einblick. Das war sicherlich kein kompletter Überblick, aber zumindest mal ein Einblick in die Arbeit von TrickBrick.
Ich bedanke mich und vielleicht zur Vision doch noch eins, auch wieder in Zahlen, wie gesagt, Technik-Podcast. Wir haben in Deutschland eine Holzbauquote im privaten Bereich von so ungefähr 25%, im Profibereich, also alles über 1500 Quadratmeter BGF, sind wir gerade mal bei 2-3% laut einer Bulding-Geser-Studie. Und wir sind der Überzeugung, wir können, wenn wir das zusammenlegen, auch 40% schaffen. Wir haben dafür genug Holz in Deutschland, vor allem wenn man Innovationen wie TrickBrick mit reinrechnet. Und als junges Unternehmen sage ich auch ganz bewusst, man kann da auch rein investieren. Wenn man uns die Möglichkeit gibt, da einfach noch schneller arbeiten zu können, dann wird diese Vision einfach auch schneller möglich und man selber verdient damit auch noch Geld.
Super. Dann wünschen wir euch dafür viel Erfolg. Oh,